Willkommen zu KI-Köpfe. Heute geht es um das Thema KI und Bildung. Ich bin Paul Elvers, Chief AI Officer der Funke Mediengruppe und spreche heute mit Professor Dr. Julia Knopf. Sie ist Professorin für Didaktik, Startup-Gründerin und im Vorstand der Didakta. Viel Spaß mit dieser Folge. Julia, schön, dass du da bist. Du bist Professorin, Startup-Gründerin und im Didakta-Vorstand. Drei Rollen, die sich auch gegenseitig beeinflussen. Wie kriegst du das eigentlich alles unter einen Hut?
Kein Plan, immer und nie wahrscheinlich. Also zuerst freue ich mich voll, dass ich heute da sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wie kriege ich das hin? Ich glaube, ich bin da reingewachsen.
Okay.
Ich war ja zuerst Professorin und dann habe ich gesagt, ich würde das, was ich erforsche, gerne auch stärker in die Anwendung bringen. Und dann habe ich gegründet, mittlerweile schon vor fast 10 Jahren auch. Also aus der Startup-Phase sind wir raus, schon länger. Und dann habe ich gesagt, gut, ich möchte mich aber auch engagieren. Ich möchte mich in Netzwerken engagieren. Ich möchte quasi auch ein bisschen was zurückgeben, will ich nicht sagen, aber ich möchte Menschen zusammenbringen. Ich möchte auf meine Angebote, auf andere Angebote hinweisen und ich möchte das Thema Bildung stärken. Und das schaffst du nur in einem starken Netzwerk, also Aufmerksamkeit für Bildung zu schaffen, aus meiner Sicht. Und so bin ich da reingewachsen. Und so kommt immer mehr dazu. Das ist noch nicht am Ende. Keine Ahnung, was nächste, übernächste Woche oder wann auch immer noch kommt. Aber ja, das ist so eine Offenheit oder so eine Neugier in mir.
Also aus meiner Sicht verbinden eigentlich zwei Themen diese ganzen Bereiche, in denen du aktiv bist. Das ist einerseits Didaktik und andererseits Technologie und künstliche Intelligenz. Du hast mittlerweile nicht nur ein Startup gegründet, sondern sogar zwei Startups. Was treibt dich an, sozusagen für dieses Thema, für diesen ganzen Themenkomplex und auch diese beiden Welten zu verbinden?
Ich komme ja aus der Didaktik und mich hat immer geärgert, dass ich es nicht selbst umsetzen, implementieren konnte. Immer, ne? Ich kann sagen, was nicht gut ist, was ich besser machen würde. Aber du weißt selber, wenn man immer nur sagt, was man besser machen würde, kommt natürlich oft schnell der Vorwurf, ja, dann mach doch.
Ja.
Und dann habe ich mir überlegt, ja gut, dieses ja, mach doch, da brauche ich dann eben Experten auf der anderen Seite. Die aber, und das war tatsächlich die größte Schwierigkeit, ist es auch bis heute, ein Verständnis haben für Didaktik. Das heißt, technologisch möglich ist ja alles. Aber die Frage ist dann immer auch, was ist didaktisch sinnvoll? Das heißt, ich brauche einfach Leute, die technologisches Know-how haben, die aber auch verstehen, wie ich das didaktisch sinnvoll umsetze. Und diese Verbindung, und zwar die Verbindung echt zu denken, konsequent zu denken und sich auch selber mal zurückzunehmen, ja, sowohl aus technologischer als auch didaktischer Sicht, das ist das, was uns, glaube ich, bis heute ausmacht. Ich sage uns, weil ich bin ja nur Didaktikerin, ich kann es nicht alleine machen. Aber da brauchst du eine Offenheit und da brauchst du auch Netzwerk, um klarzumachen, eine rein technologische Lösung, die nicht didaktisch durchdacht ist, die macht keinen Sinn und die nutzt auch der Markt nicht.
Ja. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube, viele von uns, die würde sozusagen schon vielleicht einen Professorenjob an sich auslasten oder vielleicht auch an die Grenzen bringen, den einen oder anderen Professor, den ich so kennengelernt habe in meinem Leben. Wie schaffst du das, drei Jobs unter einen Hut zu bringen? Also ganz persönlich.
Naja, ich bin Professorin, das ist mein Hauptjob.
Ja.
Ne? Und ich habe tolle Teams.
Okay.
Ja, und ich habe von Anfang an drauf gesetzt, dass ich, und das unterscheidet meinen Lehrstuhl vielleicht von anderen Lehrstühlen, dass ich auch das Know-how bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufbaue. Ja, und dass die auch in Gremien gehen dürfen, um sich auch selber weiterzuentwickeln. Wir haben die Prozesse am Lehrstuhl auch ähnlich wie in einem Unternehmen aufgezogen. Ja, also dass wir uns verteilen, dass jeder seine Aufgaben hat, dass wir gewisse Dinge auch standardisieren, dass wir arbeiten im Prinzip bei mir am Lehrstuhl hochprofessionell wie in einem Unternehmen. Auch. Und das hilft mir, weil ich dadurch eben auch ganz klar sage, ich konzentriere mich auf meinen Part. Wir haben unsere Meetings, wir haben unsere Aufgaben und so kann ich das sehr, sehr gut auch verteilen oder gemeinsam mit einem tollen Team machen. Und so ist es in den Unternehmen letztendlich auch, wo die Geschäftsführer das leiten, wo wir große Mitarbeiterteams haben und wo ich meine Gedanken, meine Ideen reingebe. Aber natürlich, und du hast gefragt persönlich, es ist ein täglicher Struggle.
Ja.
Natürlich, klar. Ja. Man muss immer überlegen, wann fahre ich wie, wohin, wie eng bist du getaktet, was mag man leisten und was aber hilft es, du musst es gut finden, was du machst.
Ja.
Wenn du nicht begeistert bist, also, dann lass es.
Ja.
Ja. Und dann geht's auch.
Würdest du schon sagen, dass es so, dass du einfach brennst für diese Themen und für die Arbeit?
Ja, für die Arbeit auch generell. Ja. Ich arbeite, glaube ich, einfach gern. Ja, wenn man das so sagen darf. Ich habe schon immer gern gearbeitet. Ja. Ich fand schon immer toll, wenn man etwas erreicht hat. Wenn man erreicht hat, heißt aber jetzt nicht im Sinne von Geld, ne, sondern das heißt auch eine tolle Begegnung mal hatte, ein Produkt entwickelt hat oder einen Erfolg einfach hatte. Und das, da kann ich schon sagen, dass ich da auch ein Stück weit süchtig danach bin. Mir macht's wirklich Spaß und das treibt mich auch jeden Tag an, ja, schon.
Was ist für dich Didaktik?
Ja, Didaktik ist die Frage, wie schaffe ich es, Menschen dazu zu bringen, egal in welchem Alter, dass sie gern und motiviert sich weiterbilden und lernen. Egal, ob es der Grundschüler ist oder jemand, der jetzt gerade, weil sein Jobprofil sich verändert, etwas neu lernen muss. Und die Didaktik ist quasi der Schlüssel oder der Hebel, dass du, so meine Behauptung, jeden Content so aufbereiten kannst, dass derjenige, der lernen soll, ihn gut findet. Und das muss Didaktik leisten. Dich zum Lernen zu bringen und zum Weiterlernen zu bringen und zum lebenslangen Lernen zu bringen, dass es kein Passwort bleibt.
Jetzt haben wir ja erlebt, seit dem Launch von ChatGPT durch die generative KI ist eine, ja, glaube ich, riesengroße Disruption in unsere Welt gekommen, die eigentlich alles verändert. Ja. Unsere Arbeitswelten verändert, unsere Lebenswelten, unsere Lernwelten wahrscheinlich auch. Wie verändert sich denn die Didaktik oder das Lernen an sich?
Naja, wir gucken immer oder ich gucke immer, dass ich da, du musst verschiedene Perspektiven einnehmen, ne? Aus welcher Perspektive sprichst du jetzt gerade?
Ja.
Ich persönlich habe es ganz, ganz, also direkt am Anfang angefangen zu nutzen und ich fand es einfach nur brillant und habe auch sofort verstanden, okay, wenn das gut ist, ersetzt alle Suchmaschinen. Ich muss nichts mehr machen. Ich habe auch verstanden und bis heute, dass du natürlich einerseits auch ja, ich sag mal jetzt die zwei Perspektiven auf dieses System, einerseits Segen in vielen Bereichen, schneller, Antworten sind da, du hast mehr Zeit für andere Dinge, kannst noch mehr arbeiten, können wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ja, also ich habe den Eindruck, dass der Workload durch diese Systeme sehr, sehr viel mehr geworden ist. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch darüber Gedanken machen, welche Kompetenzen brauchst du denn dann wirklich? Und das ist nicht so einfach, weil ich schon auch feststelle, je nachdem, wer es nutzt, dass man nicht über das System mehr nachdenkt, nicht über die Antworten mehr nachdenkt, sondern einfach Copy-Paste etwas übernimmt. Und das ist gefährlich, weil dadurch wird sehr viel trivialisiert, vereinfacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, alleine schon sprachlich. Bist du ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin genervt, wenn ich merke, oh, da hat jetzt jemand schnell nur was in ChatGPT reingehämmert, schickt's mir und ich rieche aber 10 Meter gegen den Wind, dass das da reingekloppt ist. Also das macht was mit Gesellschaft.
Absolut.
Und also, das zu beobachten, das ist spannend.
Wenn man so, also ich jetzt zum Beispiel LinkedIn öffne und dann durch die
Rakete.
Oder die Rakete oder auch dieses typische, es ist nicht X, sondern Y. Ja. Und also der Satz, die Posting aufbaust, immer der gleiche. Ja.
Genau. Hm. Und wenn, und das, ich finde allein jetzt das Beispiel viel saugut. An dem Beispiel musst du Leuten eigentlich sagen, wie bedienst du das System richtig, dass du es gut challengest und dass du vielleicht auch zu neuen Gedanken kommst oder auch zum eigenen Aufbau kommst noch zusätzlich. Also wie unterstützt es dich, aber wie übernimmt es dich nicht? Ne, auch sprachlich. Ich verstehe bis jetzt nicht, dass es immer noch Leute gibt, die noch nicht gecheckt haben, wenn sie mir eine E-Mail schreiben und die fängt an mit, ich hoffe, es geht dir gut, dass ich weiß, ja, danke, ne, kommt jetzt auch wieder von der KI. Und dass diese Aufklärung, diese Kompetenz, boah, ich finde, das ist richtig Arbeit im Moment.
Ich glaube, alle sind an dem Punkt, alle Unternehmen, die jetzt begriffen haben, KI verändert unsere Welt, sich zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für uns? Wie müssen wir uns vielleicht auch verändern? Was müssen wir lernen? Und was ist deine Meinung, inwiefern die Didaktik eigentlich da einen wesentlichen Punkt einnimmt, um uns eigentlich zu helfen, die KI besser zu verstehen und anwenden zu können?
Ich lege die Didaktik über alles drüber. Ja, also mein Unternehmen berät quasi Unternehmen genau dabei, wie lernst du Menschen mit KI umzugehen und wie verändert es deine Prozesse? Und die erste Hürde ist erstmal, ist immer, egal wo wir sind, die erste Hürde ist immer, wie schaffst du es, den Einstellungswandel hinzubekommen bei den Mitarbeitenden hin zu der Erkenntnis, ich muss lernen. Und ich muss neu verstehen. Und ich bin jetzt wieder Erstklässler. Weil wir sind ja nichts anderes, wenn wir neue KI-Tools ausprobieren oder wenn wir uns überlegen.
Aber meistens sind wir schon viel älter, ne?
Also wir ist das Problem.
Wir,
ne,
sind ja, eine Erstklässler, genau, ist ja quasi willig und wissbegierig.
Naja, auch nicht immer. Nicht, ich komme aus der Grundschule. Nee, klarer Widerspruch.
Okay.
Hast du gerne in der enough. Schule?
Ich glaube, die Grundschule war, habe ich ja, auch nicht so
gerne. Du zögerst
schon
so lange. Ja, ja, ja. Das ist schon zu lange. Nee, was ich aber sagen will, ist, wir müssen wieder auf eine Ebene gehen, die wir gar nicht mehr gewohnt sind als Erwachsener. Mhm. Ich meine, bis vor ein paar Jahren haben wir einen Job angefangen und der blieb so erstmal. Und jetzt heißt, nee, du musst jetzt lernen. Und da stoßen wir schon mal auf den ersten Widerstand, weil viele Menschen das auch noch nicht glauben. Oder wir stellen auch oft fest, dass die Leute sagen, ja, nee, komm, dann lassen wir das mal mit der KI. Ist bisher auch ohne gegangen. Ne? Dann kannst du jetzt auch mal, ne, wieder fünfe gerade sein lassen. Also es ist erstmal eine Einstellungs-Change, den du machen musst. Das ist ein kultureller Change. Und die Didaktik ist hier an der Stelle wichtig, weil wir das didaktisch sinnvoll aufzeigen müssen, warum es wichtig ist. Und dass es eben nicht nur dazu führt, dass jetzt etwas negativ ist, wie es ja oft in der Presse dargestellt wird, sondern welche Chancen und Potenziale das für dich hat, ja, für deinen Job, ja, hat. Ja. Das ist das Erste.
Ich habe manchmal das Gefühl, in Deutschland, wir sind ja schon so ein bisschen transformationsmüde. Es, ja, ist ja irgendwie, da kommt die digitale Transformation, die ist noch gar nicht so richtig, ja, abgeschlossen. Jetzt kommt KI. Also eigentlich hat keiner so richtig gerade Lust darauf, sich nochmal zu verändern. Muss man eigentlich gerade wieder lernen zu lernen?
Genau.
Als erstes?
Genau. Also das gehört für mich zu diesem kulturellen Change dazu, dass wir lernen müssen zu lernen, dass wir lernen müssen, was lebenslanges Lernen wirklich heißt. Es ist kein Buzzword. Es ist jetzt echt ernst gemeint. Ja? Du musst wieder lernen. Deswegen habe ich gerade gesagt, du wirst wieder zu einem Grundschüler oder zu einem, ja, Schüler in einer weiterführenden Schule. Und das fällt den Menschen schwer.
Ja.
Und es fällt ihnen auch deswegen schwer, glaube ich zumindest, so wie ich viele Unternehmen auch kennenlerne, weil ihnen die Perspektive auf ihren Job, auf ihre Branche, auf ihr Unternehmen fehlt. Und es reicht halt nicht, wenn du jetzt sagst, hey, wie jetzt im Moment viele Anzeigen, ne? Du wirst jetzt KI-Manager. Heute Morgen habe ich wieder einen Ausbildungsgang vorgeschlagen bekommen auf LinkedIn, ich sage jetzt nicht woher, werde in 3 Tagen zum KI-Manager. Ey, das wird nicht funktionieren. Das hat in anderen Bereichen auch schon nicht funktioniert. Jede Branche ist anders. Jedes, ja, Geschäftsmodell ist anders. Und das heißt, es muss auf dich zugespitzt sein, um zu, ja, deiner Frage zu kommen. Wenn du verstehst, wie KI positiv sich auf dich, auf die Branche, auf den Job auswirkt, und das ist was anders im Handel oder auf dem Bau oder egal wo, ja, Maschinenanlagenbau, dann bist du auch eher bereit, dich darauf einzulassen.
Ja. Du hast ja sozusagen dich mit diesen didaktischen Fragestellungen an unterschiedlichsten Punkten beschäftigt. Du sprichst mit Erwachsenen, die wieder anfangen müssen zu lernen, ja, zu lernen. Ja. Du hast aber dich eben auch mit SchülerInnen auseinandergesetzt und geschaut, wie die eigentlich lernen. Ja. Was glaubst du denn, was vielleicht so eine Art verbindendes Element ist, was sich in allen diesen Bereichen zeigt, was jetzt auch gerade für KI wichtig ist? Also wie, ja, schafft, ja, man es eigentlich, vielleicht mal auch so über alle Bereiche hinweg, wie schafft man es, diesen Lernmotor überhaupt mal anzuwerfen? Was ist sozusagen das Wichtigste, um das in Gang zu bekommen, das Lernen und die Lust zum Lernen zu triggern?
Es muss positive Auswirkungen haben auf dein tägliches Doing. Also, ja, dieses On-the-Job-Lernen, das ist das Allerwichtigste, die Relevanz für deinen Arbeitsalltag. Und da kannst du jede Perspektive einnehmen. Jetzt bleibe ich mal bei Schülerinnen und Schülern. Die haben sofort erkannt, ChatGPT kann mir sehr schnell bei den Hausaufgaben helfen. Und dann ist doch klar, dass die zum Multi-User werden, wenn die Lateinübersetzung innerhalb von Sekunden da ist. Hätte, ja, ich auch genutzt. Natürlich, sofort hätte, ja, ich mir Mathe-Rechnung machen lassen. Lehrkräfte wiederum brauchen länger, weil es lange auch oder bis heute über die Weiterbildung, Fortbildung von Lehrkräften noch nicht gelungen ist, aufzuzeigen, wie kann ein KI beispielsweise bei der Korrektur von Texten unterstützen. Ja, ja, wie kann sie unterstützen bei der Entwicklung von Unterrichtsstunden. Also da ist es ein ganz anderer Case. Und bei allen anderen Erwachsenen ist es natürlich so, dass wir immer aufzeigen müssen, wie verändert es deinen Job in der Automobilbranche oder welchen Vorteil hast du, wenn du jetzt beispielsweise Ausbildner bist. Du kannst beispielsweise die Leistungen deiner Azubis ganz anders tracken, ganz anders analysieren und sie als Grundlage für Förderung verwenden. Ne? Also das heißt, du musst dir einfach, und das ist hart und das ist auch keine schöne Antwort, und viele, die jetzt so allgemeine Dinge anbieten, für die ist diese Antwort eigentlich der Todesstoß. Du musst Antworten haben für jede Branche, für jedes Alter, für jede Zielgruppe. Und dann wird jeder, und die Wette gehe ich ein, jeder verstehen, wofür brauche ich KI? Aber, und das ist das Wichtigste, auch sagen zu dürfen, nee, dafür brauche ich es jetzt nicht. Also so eine Art Reflexionskompetenz, weil du auch so nach so einem bindenden Glied gefragt hast.
Ja.
Nachdenken, Human in the Loop, Hirn einschalten.
Ja.
Das ist für mich eigentlich das alles Verbindende. Und das gilt für einen Fünftklässler, genauso wie für einen 45-Jährigen, der sich jetzt auf neue Prozesse einstellen muss.
Du hast jetzt mit einem deiner Startups, dein Unternehmen, du gegründet hast, den Fokus gesetzt auf die Unterstützung von Lehrkräften durch KI. Mit School2Go bietet ihr da einen Service an, der Lehrende unterstützt. Vielleicht können wir da ja mal so ein bisschen reinschauen und gucken, wie ihr da eigentlich das Problem für Lehrerinnen und Lehrer angeht.
Ja. Die Ausgangsvoraussetzung ist eigentlich gewesen, dass wir gesagt haben, wie können wir Lehrkräfte bei der Unterrichtsvorbereitung unterstützen. Die Idee ist schon alt, die war vor der KI-Welle, ist die entstanden mit School2Go. Eigentlich aus Corona heraus, dass wir gesagt haben, wie können wir Content produzieren, möglichst schnell und für Homeschooling zur Verfügung stellen. Und dann haben wir gesagt, ja, lasst uns ein Tool draufsetzen, das bei der Unterrichtsvorbereitung unterstützt. Aber ein Tool, das die Lehrer versteht und ihr tägliches Doing versteht. Und das ist, ich habe vorhin gesagt, Didaktik und Technologie, da prallen zwei Welten aufeinander. Weil ich jetzt jemandem aus der Entwicklungsabteilung erstmal erklären muss, dass jede Unterrichtsstunde lehrplanbasiert sein soll und dass die Lehrpläne in einem solchen System drin sein müssen. Dann guckt er mich erstmal an und sagt, hä? Dann sage ich, ja, die liegen jetzt aber leider nur als PDF vor. Dann sagt er nochmal, hä? Und denkt, sag mal, wovon redet die da eigentlich gerade? Ja. Ne? Aber das ist halt der Alltag. Dann das Zweite, was ich erklären muss, dass ich sage, es gibt verdammt viel Material, aber das wird im Moment kopiert. Ja, oder jetzt vor ein paar Jahren, als wir angefangen haben, wurde es kopiert. Und dann hieß es, okay, wie schaffen wir es da vielleicht, eine Mischung hinzubekommen und neuen Content zu generieren? Okay, gut. Dann hieß es, jedes Fach, jede Klasse, jedes Bundesland hat in gewisser Weise natürlich ähnliche Vorgaben, aber trotzdem Spezifika. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, eine KI-basierte Software muss Didaktik sprechen. Und wenn sie keine Didaktik spricht, kannst es vergessen. Also beispielsweise selbst jetzt ChatGPT wirft im Moment immer noch Formate aus, von denen ich glaube, dass sie höchst trivial sind. Mhm. Also das heißt, wir müssen aufpassen, dass, wenn wir solche Tools einsetzen, dass das nicht trivialisiert. Mhm. Also das sind so Ausrufezeichen.
Ja. Lassen Sie mal versuchen, noch konkreter zu werden. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt Lehrer an einer Grundschule in Hamburg. Ich weiß nicht, kann man in Hamburg euer Produkt
nutzen?
Klar, okay. Überall. Und ich unterrichte jetzt zum Beispiel Mathematik, Grundschule.
Mhm. Ja. Egal, such dir was aus.
Jetzt muss ich die nächste Stunde gestalten. Wie kann ich denn eure Tool nutzen?
Es ist relativ einfach. Im Prinzip promptest du die Stunde. Ja, okay. Und ich habe gerade gesagt, das ist lehrplanbasiert. Das heißt, du klickst an, in welchem Bundesland du bist, welche Jahrgangsstufe, welches Fach. Das wählst du alles aus und das System stellt sich automatisch drauf ein. Das heißt, das, was ausgeworfen wird, passt zu deinen Grundlagen. Okay. Nummer eins.
Und ist das dann quasi basierend auf dem, was ein LLM sich ausdenkt, was zu meinem Fach passt? Oder sind das quasi dann
auch kuratierte, sowohl als auch, genau. Also wir haben einen Riesenfundus auch aufgebaut in den letzten Jahren. Plus, wir haben noch was Neues auch, nämlich, dass die Lehrkräfte auch selbst Material uploaden können, was sie schon haben.
Ja.
Das heißt, weil es bringt ja nichts, wenn ich sage, mach alles neu. Ja. Macht ja kein Mensch in der Realität. Also wenn du den Schreibtisch einer Lehrkraft in einem System abbilden musst, dann musst du das haben, die Möglichkeit. Das heißt, unsere KI guckt auch, dass das, was da ist, nicht komplett neu gemacht werden muss, sondern guckt, was kann ich davon wiederverwenden. Ja. Und was unsere KI auch macht, du kannst ja aussuchen, möchtest du jetzt einen kompletten Unterrichtsverlauf haben? Ja. Möchtest du nur einen kurzen Impuls haben? Und sie entwirft auch schon eigene Formate, die du den Schülern direkt ausrollen kannst. Ja. Also didaktisch sinnvolle Formate, interaktiv, mit einer Formatbibliothek, dass man auch gleich so einen coolen ersten Impuls hat. Ja. Wie ich meine Unterrichtsstunde machen kann.
Jetzt gibt es natürlich auch Lehrpläne, Vorgaben der Schulbehörden etc. pp. Wahrscheinlich denken sich auch manche Lehrer, ja, kann ich das überhaupt benutzen? Darf ich das benutzen? Ja. Wie ist das gelöst?
Ja, ist so gelöst, dass wir die KI so trainiert haben, dass sie auf die Lehrpläne zurückgreift und garantiert, dass dann auch letztendlich genau die Kompetenzen geschult werden, auch auf dem Weg, wie das vom jeweiligen Bundesland vorgeschlagen wird. Wir sind mittlerweile auch zertifiziert. Alles, was geht, stell dir alles vor, was gibt in Deutschland und was notwendig ist, dass wir auch, und wir sind auch in manchen Bundesländern, werden wir schon gesamt eingesetzt. Also wir sind da alle Wege und Mühlen sind wir durchlaufen, DSGVO, wie das, also alles, was du dir vorstellen kannst,
gut.
Damit das safe ist. Ja, aber ich verstehe es ja auch, ne? Es gibt ja so viel und da musst du einfach sicher sein, auch als Lehrkraft, okay, da passiert jetzt nichts, wenn ich das einsetze. Mhm.
Ja. Weil ich meine, das wäre natürlich klassischerweise sozusagen wahrscheinlich der erste Impuls von LehrerInnen, dann auch einfach mal ChatGPT aufzumachen und dann, aber dann habe ich eben ja genau diese Probleme. Es ist nicht DSGVO-konform.
Trivial, es ist zum Teil trivial.
Vielleicht trivial, genau.
Realisiert, wenn du es nicht richtig auch promptest.
Wahrscheinlich definitiv nicht abgestimmt mit dem Lehrplan etc.
Genau. Vielleicht und so entwickelt sich das System halt auch weiter. Ne? Wir haben jetzt auch viele KI-Agenten schon entwickelt, die integriert sind, ne? Die dir bei der Unterstützung von einzelnen Aufgaben helfen. Also das System entwickelt sich ja weiter und passt sich auch den aktuellen technologischen Entwicklungen an.
Ja. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, aber eine Sache, die mich wirklich total interessiert, ist natürlich auch die andere Seite, nicht nur die Lehrer, die KI jetzt nutzen können, um effizienter zu werden, sondern die Schüler. Schüler, das haben alle Studien gezeigt, sind sozusagen die Early Adopter. Du hast eben schon gesagt, die merken halt intuitiv, wenn was nützlich ist. Ich fand so tolle oder interessante Statistiken waren denn immer, wenn man die ChatGPT-Nutzung gesehen hat in verschiedensten Ländern und die Sommerferien fangen an, dann bricht die Nutzung massiv ein, so wo irgendwie klar war, die Early Adopter von Anfang an waren die Schüler und Schülerinnen. Wie blickst du generell auf das Thema? Ist das was Gutes, was Schlechtes? Sollten wir irgendwie Angst haben? Müssen wir unsere Kinder schützen vor der KI? Oder sollen wir das erstmal ein bisschen laufen lassen? Was ist so dein allgemeiner Blick auf das Thema?
Also ich fange mal so an, ich plädiere immer dafür, mit einem gesunden Menschenverstand ranzugehen und ich versetze mich dann auch immer in die Lage, ich habe es ja vorhin kurz angeschnitten und natürlich hätte ich das damals als erstes auch verwendet. Weiß nicht, wie es dir geht, ich hätte es gemacht und zwar safe. Ja. Ich stelle auch immer die Frage, ja gut, da nutzen sie jetzt ChatGPT, ansonsten schreiben sie im Bus, im Zug oder sonst wo in der Pause, haben wir doch auch gemacht noch, die Hausaufgaben ab oder telefonieren sich zusammen oder es wird geteilt oder als Foto geschickt in der WhatsApp-Gruppe oder whatever. Also wir sollen uns mal bitte alle nichts vormachen, es gibt sehr viele verschiedene Wege, die Schüler kennen und schon immer kannten. Und wir
immer
auch
eigentlich
auch
die besten waren.
Ja klar, ich meine, hallo, ja, also wir haben, naja, ich weiß nicht, ob ich es erzählen kann, aber wir haben die Älteren bezahlt, dass sie uns die Lösungen geben, ja, aus dem Vorjahr. Also ich meine, also erstmal Entspannung. So. Mhm. Das Zweite, und jetzt versuche ich mal so ein bisschen doch die jetzt hier da den Prof raushängen zu lassen. Wie gut sind denn unsere Aufgaben, wenn sie so leicht mit einer KI zu lösen sind? Und das ist eine Frage, die wir uns eigentlich schon ganz lange stellen. Es gibt schon ganz viele Ansätze, auch die über Fragen, wie müssen Hausaufgaben überhaupt gestellt werden, damit sie nicht so leicht abgeschrieben werden können.
Gleichzeitig kann man natürlich sagen, wie gut ist die KI schon geworden, dass sie selbst solche Aufgaben erledigen kann.
Ist klar. Ja. So, dazu komme ich aber gleich noch. Aber die Frage tatsächlich, wie stellen wir Aufgaben, ist wichtig. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Mhm. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Bildbeschreibung machen muss, ja, und ich schreibe diese Bildbeschreibung jetzt erstmal ohne KI.
Ja.
Und ich gebe diese Bildbeschreibung in die KI ein und sage der KI, entwerf mir mal das Bild auf der Basis dieser Beschreibung. Und dann gucke ich die Ähnlichkeiten zwischen dem Bild, was ich beschreiben sollte, und dem Bild, was die KI auswirft. Dann sehe ich da Unterschiede sehr wahrscheinlich noch. Dann kann ich wiederum überlegen, wie muss ich denn meine Bildbeschreibung besser machen, damit das Bild genauso rauskommt wie das, was ich beschreiben musste. Da interagiere ich dann mit der KI ganz anders. Und das ist was anderes, als wenn ich sage, schreib mir einen Essay zu dem und dem Thema, 1000 Wörter und so, keine Ahnung was, whatever.
Also würdest du sagen, wir denken manchmal zu simplifiziert darüber, wie eigentlich diese KI-Nutzung stattfindet, dass man quasi einfach nur sich die Lösung holt, sondern eigentlich ist es mehr?
Genau, eigentlich ist es mehr. Ja. Eigentlich ist die KI sparing für mich. Ja, also und dazu müssen wir, und das ist der dritte Schritt, dazu müssen wir die Leute bringen. Egal, ob jetzt 14 oder 44. Ja. Denn für mich kommt es immer darauf an, dass du dich nie mit der Antwort der KI zufrieden gibst, sondern dass du drüber nachdenkst, ist das jetzt schon die Antwort, die ich haben will? Oder ist es jetzt noch das allgemeine Blabla-Level, von dem wir gerade bei den LinkedIn-Posts gesprochen haben? Also muss ich wieder Hirn einschalten, muss schreiben, nein, so nicht. So, dann kommt der nächste Entwurf. Also das ist ja ein, wie soll ich sagen, ein Schreibprozess, der in der Schreibdidaktik schon Jahrzehnte so gilt, nur dass man nicht die KI als Sparring-Partner hatte, sondern gesagt hat, ja, du musst dein eigener Sparring-Partner sein oder du suchst dir jemanden, der dein Sparring-Partner ist oder der Lehrer muss es machen. Jetzt hast du die KI. Also wenn du sagst, die wird als Sparring-Partner sehr früh eingesetzt und ich schule die Schüler eher in die Richtung zu sagen, denk doch mal nach, sprachlich, inhaltlich, wie kannst du das weitertreiben? Dann macht das Sinn. Also das heißt, diese Reflexionskompetenz ist für mich das A und O, nicht zu verbieten, sondern zu überlegen, wie kann ich die KI als Unterstützungspartner verwenden, weil das wird sie das Leben lang bleiben, das wird auch nicht mehr weggehen.
Wie blickst du dann auf das Thema oder die Hypothese, dass KI uns effizienter macht? Also das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr lange und viel assoziiert wurde damit, auch große Hypothesen über sozusagen die wirtschaftliche Entwicklung und dem sozusagen Impact von KI basieren auf dieser Annahme, dass wir effizienter werden. Jetzt kann man natürlich gleichzeitig sagen, wenn wir dieser Argumentationslinie folgen von einer Art Kollaboration zwischen KI und Mensch, dann kann es auch sein, dass dieser Effizienzgewinn vielleicht gar nicht so sehr im Mittelpunkt steht, sondern dass einfach, um es ein bisschen runterzubrechen, wir nicht unbedingt effizienter werden, sondern vielleicht einfach nur besser.
Exakt. Ich würde die nie rein mit Effizienz argumentieren.
Ja.
Bei mir geht es immer um die Qualität. Also wenn mir jetzt jemand, bleib mal wieder beim E-Mail-Beispiel, ne, sag ich, schreibe mir eine E-Mail und dann kommt eine E-Mail raus, die aber die Hälfte der Inhalte vergisst, die anfängt mit, ich hoffe, es geht Ihnen gut und keine Ahnung, ja, also dieses typische KI-Geblubber, dann hat es mich nicht effizienter gemacht. Vielleicht zeitlich, Zeitersparnis habe ich gehabt, aber das Ergebnis ist schlechter von der Qualität. Und ich glaube nicht, dass es immer die Zeitersparnis ist. Und von der Diskussion müssen wir auch weg. Die Frage ist, wenn ich die KI als Sparring verwende, wie steigert sich die Qualität? Und das sehe ich schon. Also ich sehe es bei mir auch. Ne? Ich habe gelernt, es zu nutzen. Ich habe gelernt, anders zu prompten. Und ich habe aber auch mir klar gemacht, ich habe keine Zeitersparnis mitunter, aber ich habe jemanden, mit dem ich mich austauschen kann. Und zwar immer und schnell und jederzeit verfügbar und keine Ahnung. Also diese Dinge habe ich verstanden. Also ich würde nie Kostenersparnis, reine Kostenersparnis, Zeitersparnis ohne die Frage der Qualität beantworten. Aber ich gebe dir recht, das heißt immer, auch im Moment in Verhandlungen mit Partnern und Kunden, wie viel Zeit spare ich denn da jetzt? Wie viel Geld spare ich denn da jetzt? Und indirekt natürlich auch, kann ich da mich von Mitarbeitern jetzt vielleicht auch trennen? Oder wie muss ich deren Jobprofile verändern? Und davon müssen wir aber weg, sondern eher die Frage stellen, wie kann ich besser werden dadurch? Und auch die Mitarbeiter besser werden.
Super spannend. Ich will trotzdem noch einmal zu den Schülern zurückkommen. Da sind wir eben von abgesprungen. Also du hast jetzt gesagt, die Schüler, die kommen in diesen Co-Kreationsprozess. Das ist sozusagen erstmal prinzipiell gar nicht so schlecht, dass die KI nutzen. Trotzdem haben wir natürlich die große Herausforderung, dass unser Schulsystem mit den Art von Prüfungen und sozusagen Benotungen und allem eigentlich darauf angewiesen ist, dass wir sowas ja nicht haben, sondern dass wir irgendwie Hausaufgaben möglichst alleine machen und dass wir ein Diktat, einen Aufsatz schreiben oder ähnliches ohne KI-Unterstützung. Und also aus meiner Sicht ist es jetzt schon eine Herausforderung natürlich für das Schulsystem, für die Lehrenden, sich zu überlegen, ja, was heißt denn das für uns eigentlich? Wie bewerten wir in Zukunft? Ja. Wie blickst du auf das Thema? Also müssen sich da unsere Systeme verändern? Müssen wir anders prüfen? Oder weil ich vermute, du würdest sagen, KI einfach verbieten ist ja nicht der richtige Weg.
Also aus meiner Sicht nicht. Nein. Ja. Das ist genauso wie die Frage auch, ich bin generell kein Verbotsfreund, weil ich ganz oft der Meinung bin, dass Verbote machen dir das Leben leichter, aber nur kurzfristig für einen gewissen Case. Also bevor du dich mit was intensiv auseinandersetzt, verbietest es lieber und verlagerst das Problem woanders hin.
Aber wie kriegen wir das hin, sozusagen zu prüfen oder Leistung zu beurteilen?
Genau. Also es hat ganz viele Facetten.
Ja.
Und die erste Herausforderung, und das hängt mit Systemveränderung zusammen, ist, dass wir verstehen müssen, wie intensiv Lehrer weitergebildet werden müssen. Und dass sie nicht mit 1, 2, 3 Fortbildungen im Jahr zu irgendeinem Thema hinkommen werden. Und da sind wir noch ganz weit entfernt davon. Wenn du dir überlegst, wie schnell sich die Tools verändern, allein in den letzten 2, 3 Wochen täglich, und es geht, selbst meinen KI-Experten geht so, dass sie sagen, ich muss gucken, dass ich jetzt noch Schritt halte auch immer, und dass man mitkommt. Und dann hast du auf der anderen Seite ein Fortbildungssystem in den Schulen, was sehr langsam ist, wo du nicht flächendeckend weitergebildet wirst. Dann prallen da zwei Welten im Moment aufeinander. Und das A und O ist die Weiterbildung der Lehrkräfte. Das betrifft die Prüfung. Wie prüfe ich neu? Wie bewerte ich neu? Vielleicht auch mithilfe von KI, mithilfe von KI-Tools. Es betrifft die Unterrichtsplanung. Aber es betrifft auch die Erkenntnis, dass KI für jedes Fach und für jede Jahrgangsstufe anders sinnvoll eingesetzt werden kann. Das heißt, im Prinzip brauchst du für jedes Fach, für jede Jahrgangsstufe, für jedes Thema Ideen und Impulse. Und da musst du Lehrkräfte aber erstmal hinbringen, dass die Lehrer verstehen, ach, das hat jetzt auch für Religion eine Auswirkung in der vierten Klasse, wenn es um dieses und jenes Thema geht. Oder für Mathematik. Ja. Und das ist ein Riesenaufwand, das jetzt zu vermitteln und umzustellen. Also das wäre für mich die erste Systemänderung. Mhm. Bevor du jetzt überlegst, was stelle ich ansonsten alles um? Also zunächst muss uns gelingen, wie qualifiziere ich die Lehrkräfte dafür? Muss doch an die Universitäten gehen. Musst Modulpläne, Studiengangsdokumente verändern, dass die da auch frühzeitig lernen, mit diesen Tools umzugehen. Weil, jetzt spreche ich kurz aus meiner Professorenperspektive, wenn ich Abiturienten zu mir an die Uni bekomme, die Lehrer werden wollen, KI, noch nie was gehört, fange ich ganz von vorne an. Und das ist so der Teufelskreis, den ich im Moment sehe. Uns muss es gelingen, die Weiterbildung zu transformieren, weil nur dann schaffe ich es, die verschiedensten Facetten, die du jetzt hast, abzudecken. Dazu gehört auch sowas wie On-Demand-Weiterbildung. Nicht nur am 14. Juli um 15 Uhr muss ich in Hamburg hier sitzen in irgendeinem Gebäude, wo ich weitergebildet werde, sondern Realität, On-the-Job-Learning. Ich habe jetzt ein Problem und will jetzt eine Lösung haben. Wo kriege ich eine On-Demand-Weiterbildung in 15 Minuten her?
Ja. Das ist natürlich sozusagen nachvollziehbar, aber wird sicherlich ein großes Projekt sein. Also es ist also
nee, glaube ich gar nicht. Es gibt schon, erste Tendenzen dazu. Ja, es gibt erste Tendenzen, weil die Leute sich auch selber organisieren.
Okay.
Wir bilden es auch von School to Go mittlerweile ab. Wir beginnen das auch. Es gibt viele Anbieter, auch aus dem privaten Sektor, die sagen, das ist jetzt genau mein Thema. Mhm. Und dadurch erhöht sich auch der Druck. Mhm. Und deswegen ist auch gut, dass wir heute genau dieses Thema ansprechen. Wir müssen es öffentlich machen, dieses Thema. Mhm. Dass das der Dreh- und Angelpunkt ist. Mhm. Ausbildung, Weiterbildung von Lehrkräften. Mhm. Schule ist da nichts anderes als ein Unternehmen. Da musst du auch gucken, wie du die Leute qualifizierst.
Vielleicht auch noch einen anderen Themenaspekt. Jetzt, wenn wir sozusagen SchülerInnen sozusagen in den Mittelpunkt rücken für die KI-Nutzung und darüber sprechen, dann genau, haben wir jetzt beleuchtet, sozusagen, das hilft. Man lernt auch kann eine Kompetenz erlernen, als Schüler mit der Technologie umzugehen. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass die Technologie oft von Unternehmen angeboten wird, die sozusagen nicht unbedingt ein pädagogisches Interesse verfolgen, ja, sondern große US-Tech-Konzerne sind, um ein Beispiel zu nennen, damals als Meta in WhatsApp die Meta-AI released hat, da gab es keine große Ankündigung, sondern es ist so ein bisschen über Nacht passiert. Und ich weiß, dass es dieser Messenger-Dienst wird eben auch viel von auch sehr jungen Menschen, auch von Kindern zum Teil benutzt. Und natürlich auch ein Risiko. Ja. Wie kriegen wir denn das miteinander vereint? Einerseits zu sagen, wir wollen, dass die jungen Menschen in diesem Land diese Technologie lernen und auch Kompetenz aufbauen. Und gleichzeitig wollen wir sie aber auch vor diesen Gefahren schützen, die da draußen lauern. Hast du da Ideen zu, wie man so ein Thema angeht?
Aufklärung. Und zwar nicht so, wie wir Erwachsenen oft glauben, dass Aufklärung aussieht. Also ich weiß nicht, ich kenne auch viele Aufklärungskampagnen, wo selbst ich als nicht mehr Jugendlicher sage, boah, wie peinlich ist das denn? Das guckt sich ja keiner an. Ja, und wir waren auf der Didakta, du hast es vorhin angesprochen, und da hatten wir Jugendliche da. Und die Jugendlichen haben uns erzählt, die waren so 15, da ging es auch um KI-Nutzung und so, und dann haben die 15-Jährigen erzählt, ja, da kam jetzt einer, der war 60, wahrscheinlich war er 30, und die haben ihn einfach auf 60 geschätzt, keine Ahnung, kam so ein 60-Jähriger, der wollte uns was über Social Media erzählen. Aber der hatte ja gar keinen Plan. So, und wenn ich sowas mache, das ist kein Einzelfall, ja, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die Gefahren nicht ernst genommen werden. Nichtsdestotrotz müssen wir es schaffen, das konkret in alle Fächer einzubauen, welchen Nutzen, aber auch welche Gefahr die KI hat, auch die Social-Media-Nutzung generell hat. Und damit meine ich nicht, dass es jetzt ein Fach Medienbildung gibt oder ein Fach Informatik. Ich bin davon überzeugt, das alleine bringt uns nicht weiter. Ich sage immer überspitzt, dann hast du jetzt ein Fach Medienbildung, Fach Informatik, wo du drüber aufklärst, und dann gehen sie wieder in den Deutsch-, Mathe-, Physikunterricht und hören darüber überhaupt nichts. Wir müssen, denke ich, verstehen als Systemschule, dass das alles beeinflusst und dass wir möglichst viele verschiedene Settings uns in der Schule anschauen müssen, damit die Jugendlichen verstehen und junge Erwachsenen verstehen, dass das oder diese Systeme Auswirkungen auf ihr gesamtes Leben haben. Und dann, ganz wichtig, brauchst du die Eltern. Elternabende, Elternkommunikation, Elternaufklärung. Wurde ich auch immer wieder gefragt, ja, wie machst du das denn? Weil auf die Elternabende oder zu den Elternabenden kommen ja nur die, die ohnehin schon einen gewissen Plan haben. Dann musst du dich öffnen für Fitnessstudios, für Fastfood-Restaurants, wo du diese Aufklärungsarbeit versuchst, mit Kooperation voranzutreiben. Also da, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man sich privat tummelt, auch wenn man beispielsweise nicht unbedingt zum Elternabend geht. Ja, also wir haben auch Kampagnen schon überlegt. Wir gehen in Beauty-Salons, wir gehen in Reitställe. Ja, also dass man sagt, ich versuche, die breite Masse an Eltern zu erreichen, weil die Eltern eine ganz, ganz wichtige Schlüsselposition haben. Wir können jetzt das Social-Media-Verbot an der Schule machen, Handy-Verbot, könnt ihr alles machen von mir aus. Aber sobald die an der Bushaltestelle draußen stehen, fahr doch mal an der Bushaltestelle vorbei, haben sie alle wieder das Handy in der Hand. Das heißt, da muss die Aufklärungsarbeit eigentlich noch zusätzlich stattfinden. Mhm.
Meinst du, es gibt so ein Mindestalter für KI?
Ist eine spannende Frage. Ich tue mich schwer mit einer genauen Altersdefinition. Ich würde eher die Kompetenzdiskussion hier führen. Ich würde eher gucken, wie reflektiert kann jemand generell mit diesen Systemen umgehen. Gilt im Übrigen auch für die KI-Nutzung bei Senioren oder im Alter. Also wie gehen die denn damit um? Das ist auch eine spannende Debatte. Ja, also wie verstehen die das? Ich würde die Kompetenzdimension in den Vordergrund rücken an der Stelle.
Ja, so für so einen Freund gefragt, wenn man so mit so einem 7-8-jährigen Kind so ChatGPT so gemeinsam nutzt, meinst du, das ist sozusagen gut oder eher schlecht?
Die Letzte, die sagt, das ist schlecht. Wenn du das begleitest, ist das wunderbar. Das haben wir im Übrigen diese Debatte auch geführt, wenn es um Fernsehen geht, wenn es um Computer geht, wenn es um alles Mögliche geht. Und da haben wir auch nie gesagt als Didaktiker, lass doch dein Kind jetzt mal 5 Stunden Fernsehen.
Das finde ich auch spannend. Wie, genau, vielleicht kannst du da noch ein bisschen nochmal das ein bisschen weiter aufmachen, diese Klammer, weil ich finde immer, wir neigen dazu, bei jeder technologischen Innovation eigentlich alles zu vergessen, was wir irgendwie schon so 5-mal durchgemacht haben. Ja. Und man muss eigentlich nur in die Geschichte zurückschauen, sei es irgendwie der Buchdruck, sei es das Aufkommen vom Internet oder Fernsehen. Wie erlebst du das jetzt mit KI?
Genauso wie du es jetzt angedeutet hast oder wie ich es auch gerade gesagt habe. Verbote sind für mich oft nur so eine, ja, ich sag mal so eine Ausrede, auch wenn mich da jetzt viele schlagen, wenn ich das sage, aber sind für oft mich nur eine Ausrede, sich nicht intensiv mit etwas auseinandersetzen zu müssen. Also ich nenne jetzt mal das Fernsehbeispiel. Ja, ich habe gerne Fernsehen geguckt, sehr gerne, und ich hätte sicher auch noch mehr Fernsehen geguckt, wenn ich gedurft hätte. Aber es wurde begleitet, wir haben darüber gesprochen und es wurde auch reflektiert, der Medienkonsum. Und genauso ist es mit allem, was in den letzten Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, erschienen ist. Ob es jetzt die Spielekonsolen sind, ob es jetzt Fernsehen, ob es Stream ist, ob es jetzt TikTok, Insta-Konsum ist. Es geht immer um die Frage, in welchem Maß mache ich das? Spreche ich drüber? Wird es begleitet seitens der Erwachsenen? Na, und biete ich auch Alternativen an? Also wir haben ja auch immer die Debatte, ich komme aus der Deutschdidaktik, da hast du ein Buch, da hast du ein Hörspiel, da hast du eine App, da hast du sehr viele Angebote mittlerweile. Wie verbindest du das sinnvoll? Und wir sagen nie nur die App angucken oder nur das Buch, sondern wir gehen immer von der Verbindung aus. Und das gilt für KI, das gilt für Fernsehen, das gilt für Film, das gilt für Stream, für alles. Ja? Wichtig ist die Mischung und die Begleitung. Und deswegen verstehe ich auch die vielen Aufreger nicht, denn meistens, wenn du dahinter guckst, ist die Ursache immer, dass sich jemand nicht intensiv damit auseinandergesetzt hat. Damit will ich nicht verharmlosen, was da draußen gerade passiert. Nur ich will darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist und dass wir Erwachsenen in die Pflicht genommen werden müssen, Kinder und Jugendliche dabei nicht alleine zu lassen. Und ich glaube, dass wir sie viel zu lange alleine gelassen haben.
Ja, stimme ich dir tatsächlich zu. Also ich sehe das ähnlich, auch wenn ich sozusagen nicht der Experte dafür
eigentlich
bin.
Hast du Gaming gemacht früher?
Ich habe früher auch Computerspiele gespielt, aber tatsächlich heute nicht mehr.
Ja, genau.
Aber also, ja, genau.
Ja, und also, wie wurde das begleitet? Das ist ja auch die Frage, ne? Durftest du jetzt den ganzen Tag, ganze Nacht spielen? Oder, ja.
Leider nicht. Hätte ich damals gewollt.
Ja, ich auch, klar.
Hat Spaß gemacht.
Klar, ich auch. Ich lösche auch meine Handyspiele zwischendurch bis heute, weil ich weiß, ich bin suchtgefährdet. Okay, aber ich habe es jetzt mittlerweile verstanden, dass ich es bin, und lösche dann runter. Klar.
Ja. Ich will langsam so ein bisschen zum Abschluss kommen und mit dir eigentlich jetzt nochmal in die Zukunft blicken. Also wir haben viel über den Ist-Stand gesprochen. Wir haben auch, ich glaube, du hast wirklich toll erklärt, wie du auf die Themen blickst, die gerade passieren, auch auf die Probleme, auf die Veränderung. Vielleicht schauen wir jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft. Man kann antizipieren, dass sozusagen sich eigentlich sehr, sehr vieles gerade erst anfängt zu verändern mit KI. Also wenn man darauf schaut, wie die Fähigkeiten der Modelle sich kontinuierlich weiterentwickelt, wie komplex die Aufgaben sind, die KI mittlerweile souverän übernehmen kann, dass das immer besser wird kontinuierlich. Und gleichzeitig sehen wir eben auch, dass die Adoption oder die Nutzung von KI in der Gesellschaft auch gerade eigentlich erst so richtig anfängt. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Wie blickst du denn darauf? Lass uns vielleicht mal so die nächsten 5 Jahre als Zeithorizont nehmen, wie sich letztendlich auch unser Bildungswesen verändern wird, wenn du dir jetzt vorstellen könntest, Schule in 5 Jahren, Bildung in 5 Jahren, wie würde das aussehen?
Also eine Hoffnung, die ich tatsächlich jetzt auch habe durch KI, ist, dass wir eine echte Individualisierung hinbekommen und Differenzierung in der Schule. Also, dass Kinder und Jugendliche viel stärker und viel auch zielgerichteter abgeholt werden können, da wo sie stehen und auch gefördert werden können. Dann sind wir ehrlich, wenn du 30 Schüler in der Klasse sitzen hast, ist es sehr schwer, jedem die Förderung zukommen zu lassen, wenn du alleine vorne stehst, die das Kind, der Jugendliche braucht. Ich habe selber lange genug mitgemacht, diesen Differenzierungsgrad, den kannst du nicht schaffen. Und KI gibt uns die Möglichkeit, diese differenzierte Förderung endlich konsequent zu denken, angefangen bei der Konzeption von Material, bei der Beurteilung von oder bei der Diagnose von einem aktuellen Stand, bei der Frage, wie ist die Skill Gap, wie kann ich jemanden dazu hinbringen, dass er gewisse Kompetenzen weiterentwickelt oder aufbaut oder wie auch immer. Und da sehe ich die größte Chance und das größte Potenzial. Also diese Blackbox der echten individuellen Förderung, die wir bis vor Jahren noch sehr, sehr, ja, jeder hat sein Bestes gegeben, aber konsequent konntest du sie machen. Und da sehe ich das größte Potenzial. Lehrer werden nicht ersetzt, weil das immer so die Frage ist. Never. Weil du das, ich habe ja gerade schon gesagt, Sparing. Du brauchst ein Sparing mit der KI, mit den Kindern und Jugendlichen untereinander. Das wird nicht ersetzt, das Sozial-Emotionale.
Was glaubst du, wie weit wird es gehen, dass sozusagen KI
Aufgaben wir entwickeln gerade Systeme und das ist schon spannend, also adaptive intelligente Systeme, wo die KI während einer Aufgabe bearbeitet wird, egal ob jetzt Mathe oder Deutsch, eingreifen kann und direkt unterstützt, während die Aufgabe geschrieben wird. Das gibt es, aber da ist die Frage, wann soll denn die KI eingreifen, weil du ja auch den Denkprozess nicht stören darfst. Na, so weit sind wir. Technologisch ist es möglich. Ja. Wir müssen jetzt gerade nur eben überlegen, wie schaffe ich es, diese Denkprozesse nicht zu stören, weil stell dir vor, du löst eine Matheaufgabe und dann kommt, sobald du nur eine falsche Ziffer hinschreibst, falsch. Und die KI weiß ja gar nicht, wie weit du schon bist. Ja, dann stört das eher den Reflexionsprozess. Also die Frage ist, formative Beurteilung, summative Beurteilung mit KI, dahin wird es auch gehen, definitiv. Nur da brauchen wir noch ein bisschen Forschungsarbeit, dass man auch sagt, wo ist es sinnvoll.
Glaubst du, die Schule, so wie sie ist, in der institutionellen Form, wird noch weiter existieren?
Ja, das glaube ich schon. Aber sie muss sich stärker Richtung New Work wandeln. Das ist aber eine Debatte unabhängig von KI, die ich schon ganz lange versuche zu führen. Also wenn du dir überlegst, überall in den Unternehmen besprechen wir, wie sieht New Work aus, wie sehen neue Arbeitsplätze aus und ne, Wohlfühl und Wellbeing und keine Ahnung was alles. Und dann kommst du in eine Schule. Welcome. Oder nicht mal auf die Toilette unbedingt gehst, weil du denkst, oh, wer weiß, was ich mir da hole. Und jetzt überspitzt. Aber ich glaube, da muss ich sehr viel tun. Und dann ist die Schule eine Institution weiterhin, die für mich absolut weiter bestehen wird und muss. Aber das, wie in dieser Schule gelernt wird, auch wie man miteinander arbeitet, das wird sich verändern. Auch mit KI, nicht nur, aber auch.
Glaubst du, dass dieses dreigliedrige Schulsystem noch weiter existieren wird? Oder dass es so eine Trennung zwischen Gymnasial und Stadtteilschule oder ähnlichem weiter besteht? Ja, oder gibt es vielleicht noch unterschiedlichere Formen? Wird das alles dynamischer werden?
Ja, ich hoffe, dass es dynamischer wird. Durch die zunehmende Individualisierung kannst du es dynamischer gestalten, dass auch das Bildungssystem durchlässiger wird. Ja. Aber du hast vorhin nach dem System gefragt, wie schnell kann man etwas verändern oder auch nicht. Da würde ich jetzt mal drauf wetten, das ist ein Prozess, der etwas länger dauern könnte.
Ja.
Aber möglich ist es durch die Möglichkeit der Individualisierung in jedem Fall, dass es durchlässiger wird und wünschenswert natürlich, klar.
Und wie ist es, wenn du bist ja auch Professorin, wenn du aufs Hochschulwesen blickst?
Da muss ich auch noch viel verändern, ja. Ja gut, ich meine, darf jetzt hier guck dir die Ausbildungssysteme an. Im Prinzip ist es so jetzt bei der Lehrerausbildung normal, ja. Im Prinzip müsstest du da auch gucken, dass jede Lehrkraft technologisch stärker ausgebildet wird. Das findet im Moment nicht statt. Du müsstest auch ganz andere Umgebungen gewährleisten. Das hängt von der Universität ab. Wie sind da die Räume? Stichwort auch hier, New Work. Wie sieht das aus? Gilt das gleiche wie für die Schulen auch? Ja. Gibt es eigene KI-Strategien für die Universität? Mhm. Saarland gibt es das. Ja, aber dass die eben auch verstehen, wie sieht eine KI-Strategie aus? Analog zu einer Unternehmens-KI-Strategie. Eine Uni ist auch nichts anderes als ein Unternehmen. Nur dass da lauter verbeamtete Professoren und was weiß ich was rumhupfen, das ist ein bisschen schwieriger. Ja. Ja. Aber ansonsten brauchst du auch hier eine KI-Strategie. Ja. Und das müssen die Unis verstehen auch und erkennen. Und da haben sich ja schon viele auf den Weg gemacht auch.
Ja. Also bleibt weiter spannend. Julia, vielen Dank für deine ganzen Einblicke in die Welt von KI und Bildung. Es war wirklich ein tolles Gespräch.
Danke
dir. Bin gespannt, wie vieles sich verändern wird. Die Systeme sind ja schon alt und Veränderungen, da sind wir nicht immer so die Besten, aber wenn man dir zuhört, dann hat man zumindest Hoffnung, dass doch einiges sich ins Positive
entwickelt. Neugier und Motivation ist das Einzige, egal in welchem Alter. Das ist das, was ich versuche immer zu vermitteln. Schau es dir an, Fehler machen kann jeder. Dann mach den Fehler, kauf dir ein Abo, was du wieder verfluchst und vergisst zu kündigen. KI-Tool-Abo habe ich gestern Abend auch wieder gemacht und mich geärgert. Also einfach neugierig bleiben.
Das ist ein super Schlusswort. Neugierig bleiben. Vielen Dank. Danke dir.
Danke.
Schön, dass du da warst.
Vielen Dank.